Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und gemeinsam auf Gottes Wort hören wollen. Ich muss sagen, das Thema müsste eigentlich ein bisschen umgeschrieben werden. Was mir heute fehlt, also was uns heute fehlt, weiß ich ja nicht, aber was mir heute fehlt, ist mir klar geworden, wie ich den Bibeltext der heutigen Predigt zugrunde liegt, wie ich das vorbereitet habe. Mir gedacht, okay, mir fehlt eigentlich was. Aber vielleicht fehlt euch auch das eine oder andere. Wir wollen das mal vielleicht zusammen mal so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Vielleicht schaffen wir das. Ansonsten, wenn wir uns nach dem Liedtext hier richten, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Jesus in meiner Mitte, Jesus in meiner Mitte, in unserer Mitte, ihm ganz nah zu sein, also mehr braucht es ja eigentlich nicht. Das ist alles das, was wir brauchen. Was uns oft fehlt, diese Nähe wahrzunehmen, zu spüren, zu suchen. Das ist das, was uns oft fehlt. Ich habe heute keinen besonderen Text ausgesucht. Ich habe einfach den Predigttext genommen, der uns für heute gegeben ist. Und der steht... Ich habe es gleich, ich habe das rote Bändchen reingelegt. Der steht in Apostelgeschichte 2 am Ende. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, hat da mal so ein bisschen aufgeschrieben, was in der Gemeinde da vonstatten geht oder wie die Christen, ersten Christen zusammengelebt haben. Was für sie so Lebensmittelpunkt war, was für sie wichtig war, was ihr Leben damals bestimmt hat. Ich lese uns ab Vers 42, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Lukas schreibt da, was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn man das so liest, dann stellt man fest, da fehlt ja eigentlich nichts. Die hatten ja alles. Da hat ja alles noch zusammengepasst, da hat ja alles gestimmt. Es ist einer der Texte, die mich immer wieder zutiefst berühren, zutiefst ansprechen, die mich selber in Frage stellen. Weil ich muss mich ja selber fragen, wo ist denn bei mir das alles? Diese herzliche Verbundenheit. Verkaufe ich meinen Besitz? Einmütig kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Das heißt, sie hatten noch kein eigenes Gotteshaus. Die gingen in den Tempel, den sie kannten, und haben doch dort Gott gelobt. Inmitten anderer Menschen. Völlig ungeniert. Und die Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass sie bei den Menschen, mit denen sie zusammengelebt haben, hohes Ansehen hatten. Sie waren bekannt und beliebt. Die Frage ist, woraus resultiert das? Wie ich den Text gelesen habe, ist mir eine Begebenheit in den Sinn gekommen aus dem Leben Jesu, ziemlich am Anfang. Da steht in Lukas 2, meine ich, ich habe es genau hier. Auch da steht am Ende des Kapitels eine Aussage über Jesus. Jesus war seinen Eltern ausgebüxt, war im Tempel und hatte sich mit den Priestern unterhalten. Und die Eltern sagen, wie kannst du sowas machen, wie kannst du abhauen, du musst doch bei uns bleiben, wir haben uns gesorgt. Und Jesus sagt dann das Nötige, aber der Schlusssatz ist, Jesus aber nahm weiter zu an Weisheit, wuchs bei seinen Eltern zu einem jungen Mann heran, Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Also auch hier entwickelt sich ein Mensch, der gehorsam ist, die Gemeinschaft sucht mit seinen Eltern, der weiß, wo er hingehört, da entwickelt sich etwas, was auf die Menschen ausstrahlt, was die Menschen mitnehmen wollen, wo die Menschen sagen, das gefällt uns. Und das hat offenbar in der ersten Gemeinde auch stattgefunden. Und für mich ist ja das Erstaunliche, dass diese Entwicklung ja Bestand hatte, zumindest in den ersten Kapiteln hier. Weil wenn wir weiterlesen, dann steht da Heilung eines Gelähmten durch Petrus und Johannes. Also Zeichen und Wunder. Erneute Gelegenheit für Petrus, das Evangelium zu verkünden. Weil durch die Heilung des Gelähmten kamen Fragen auf. Natürlich hat das den Oberen nicht gefallen, sondern sie haben versucht, die Gemeinde und vor allen Dingen die Leiter einzuschüchtern, festzunehmen, festzunageln, Redeverbot zu erteilen. Aber das Ganze hat nichts genützt. Die Gemeinde blieb zusammen. Im Gegenteil, es schweißte sie noch enger zusammen und sie haben miteinander gebetet, sind vor den Herrn gegangen und haben um Kraft und Hilfe gebeten. Aber das Leben ist nicht immer so einfach, denn hier im Kapitel 5 in Apostelgeschichte wird ein Ereignis berichtet, was so gar nicht zu dem passt, was wir bisher gehört haben. Hananias und Sapphira, Eheleute, die wollten auch das machen, wie die anders gemacht haben, nämlich was verkaufen und der Gemeinde schenken. Aber sie haben gedacht, naja, wir brauchen nicht alles geben, wir können ein Stück zurückbehalten für uns. Und das hatte verheerende Auswirkungen. Ananias und Sapphira überleben das nicht. Ananias und Sapphira sterben, weil sie Gott haben versucht zu betrügen. Wir merken, dass in der Gemeinde eine Vollmacht herrscht, die wir so nicht kennen, ausgeführt durch die Apostel. Mich fasziniert immer wieder, dass die Apostel quasi übergangslos im Wirken Jesu fortgefahren sind. Es hat mich fasziniert. Es fasziniert mich heute noch. Man sieht also, dass die Kräfte, egal ob sie von außen oder von innen in der Gemeinde, gegen Gottes Wirken, gegen Jesu Wirken sind, doch keinen Angriffspunkt haben. Die Gemeinde hält zusammen und wächst weiter. Und das, was am Anfang über die Gemeinde geschrieben steht, wird auch hier wieder aufgegriffen. Die Gemeinde war bei den Menschen beliebt. Und zwar so sehr, die Gemeinde wuchs ständig und scharfe Männer und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man Kranke auf die Straße und so weiter. Also es geht eine Kraft von den Menschen aus, die zutiefst mit Jesus verbunden sind. Die zutiefst darauf vertrauen, dass Gottes Kraft durch Jesus, durch seinen Geist in ihnen kräftig, mächtig ist. Und das funktioniert anscheinend nur, wenn ich mich wirklich auf das konzentriere, was die Apostel lehren, die Gemeinschaft untereinander, die herzliche Verbundenheit, die rückhaltlose Vertrauen zueinander und das Loslassen von dem, was mich hier auf Erden bindet, von meinem Besitz. Man könnte an dieser Stelle meinen, da ist ja alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Wenn wir aber weiter in der Bibel lesen, im Neuen Testament, dann entdecken wir, dass Paulus im 2. Korintherbrief die Gläubigen in Korinth, also weit weg von Jerusalem, aufruft, doch bitte Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, weil die verarmt waren. Die hatten auf einmal kein Geld mehr. Warum? Anscheinend haben sie wirklich alles verkauft und nichts behalten. Waren die blauäugig? Das ist für mich ein Punkt, wo ich so im Widerstreit mit mir selber stehe. Wie geht das? Also auf der einen Seite ist so alles super in Ordnung und auf der anderen Seite geht es dann wieder abwärts. Manche Menschen haben, nachdem sie die Botschaft von Jesus gehört haben, gedacht, naja, es ist ja alles passiert, alles erfüllt und ich brauche nichts mehr zu tun. Haben gedacht, ich setze mich in die Ecke und warte, bis Jesus wiederkommt. Und da hat Paulus im 2. Thessalonicher Brief gesagt, so geht's nicht. Wenn ihr was arbeitet, könnt ihr Geld verdienen und von dem, was ihr bekommt, könnt ihr abgeben. Also ist Besitz doch nicht so schlecht. Weil Besitz ermöglicht uns, Gutes zu tun. Das ist die andere Seite der Medaille. Also, was auf der einen Seite in der ersten Gemeinde in Jerusalem positiv war, kann auf der anderen Seite einen negativen Effekt bekommen. Wie halten wir diese Spannung aus? Es hat ja wohl beides seine Berechtigung. Harald hat vorhin eine Geschichte, die am Ende des Neuen Testaments steht, gelesen, nämlich in der Offenbarung. Und da gibt es mehrere Gemeinden, von denen da berichtet wird. Und da gibt es noch eine Gemeinde. Und das könnte uns vielleicht auf die Spur führen, worum es eigentlich geht. Was uns wirklich fehlt, was mir fehlt. Ich schlage das mal auf. Das ist gleich das erste Schreiben. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schreibe an die Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du überprüfst und das als Lügen enttarnt hat. Moment. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und sind es gar nicht. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also diese Gemeinde, von der hier gesprochen wird, die waren hart dran. Die haben ausgehalten, durchgehalten, die haben nicht nachgelassen. Die haben klar erkannt, was gut und was richtig ist. Johannes sagt aber, ich habe einen Punkt gefunden, der bei dir im Argen liegt. Doch einen Vorwurf muss ich euch machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und wandle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Und so weiter. Also, anscheinend gibt es keine Bestandsgarantie. Wer diese erste Liebe verlässt, der begibt sich auf dünnes Eis. Für mich bedeutet das ganz persönlich, dass ich neu nachdenken muss für mich, wie ich zu meinem Herrn, zu meinem Nächsten und zu mir selber stehe. Und mir ist aufgefallen, dass im Grunde genommen das, was zwischen dieser Apostelsichte steht, zwischen den Begebenheiten, die wir heute Morgen hier gelesen haben, und dem, was wir in der Offenbarung gelesen haben, dass die ganzen Briefe der Apostel, die dazwischen stehen, einzig und allein dazu dienen, uns immer wieder auf mannigfaltige Weise auf den richtigen Weg zu bringen, auf das richtige Pferd wieder raufzukommen. Dass wir alles das, was hier zwischensteht, dient dazu, dass wir neu ausgerichtet werden auf das Eigentliche. Ich zitiere nur kurz zwei Verse oder zwei Stellen. Paulus schreibt das an die Römer. Kapitel 12, der Markus hat es neulich auch vorgelesen. Das ist für mich eine der Schlüsselstellen. Paulus schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ein Erbarmen, was wir alle erfahren haben. Römer Kapitel 12. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben vor Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also nachdem die Menschen in der ersten Gemeinde erfahren haben, was Gottes Gnade für sie bedeutet, haben sie sich das, was Paulus hier schreibt, gemacht. Die haben sich ganz hingegeben mit allem, was sie hatten. Haben das als ihren persönlichen Gottesdienst anzusehen, andere an dem, was sie haben, teilzuhaben zu lassen. Ein kleiner Einschnitt, wenn ich unsere Freunde aus der Ukraine sehe. Herzlich willkommen nochmal heute Morgen. Ich freue mich, dass ich euch sehe. Wenn wir unsere Gemeinde nicht jeder ein bisschen übrig hätte oder ein bisschen mehr, wären wir nicht in der Lage gewesen, euch aufzunehmen hier. Deswegen sind wir Gott dankbar, dass er uns gegeben hat, dass wir wiedergeben können. Ganz ehrlich. Das ist ein Herzensanliegen und das gehört dazu. Wir stehen über Grenzen hinaus als Gemeinde Jesu Christi zusammen. Das ist wichtig. Natürlich ist die Frage, war es das schon? Nein, anscheinend nach dem, was Johannes am Ende in der Offenbarung schreibt, reicht das nicht. Sondern es kommt auf was ganz anderes an. Es ist gut, dass wir abgeben können, dass wir teilen, dass wir auch offen sind dafür zu teilen, unsere Geschwister aufzunehmen. Egal, wo die wohnen, wo die herkommen. Dass wir untereinander aushelfen, dass wir uns gegenseitig auch bereichern. Aber worum geht es denn eigentlich? Paulus schreibt das in Römerbrief Kapitel 13. Und zwar ab Vers 8. Entschuldige, dass ich so viel hin und her springe. Wir sind dabei. Gut. Also, Paulus schreibt da, bleibt niemand etwas schuldig. Also, bezahlt, gebt das, was ihr habt, ab und verdient euren Lebensunterhalt. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Begierde haben, der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Deswegen wird dieses Beieinandersein, diese liebevolle Atmosphäre, die am Anfang geschildert wird, deswegen ist sie so wichtig. Wenn nicht die Liebe das tragende Element ist in unserer Gemeinschaft, in unserem Leben, in mir persönlich, dann schade ich mir selbst, dann schade ich meinem Nächsten und dann trete ich nicht in rechter Weise vor Gott. Denn nur die Liebe zu mir selbst, eine gesunde Selbstliebe, eine wirkliche, hingebende, ja, erkennende Liebe dem meinem Nächsten gegenüber und der wirklich offenlegenden Liebe vor Gott, weil vor Gott bin ich offenbar. Ich brauche nichts zu verstecken. Hananias und Saphira wollten was verstecken. Das ist gründlich schiefgegangen. Die haben es nicht überlebt. Vor Gott bin ich offenbar wie wir alle. Darum brauchen wir nichts zu verstecken. Wir können also Gemeinschaft offen leben. Wir können zusammen Abendmahl feiern. Wir können zusammen Gott loben. Wir können zusammen diese Welt ein bisschen besser machen. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Gott uns besser gemacht hat. Weil Gott uns Möglichkeiten gibt, die außer unseren Möglichkeiten sind. Das heißt, der Außerirdische hilft mir Irdischem. Das ist der ganz entscheidende Punkt, weil Gott außerhalb meiner menschlichen Möglichkeiten lebt und existiert, deswegen kann er mir entscheidend weiterhelfen. Deswegen hat die Gemeinde alles hingegeben. Wir erinnern uns aber an den Zwiespalt. Wenn ich alles abgebe, verarme ich irgendwann. Was heißt das allerdings für mich persönlich? In welchem Spannungsfeld lebe ich da? Da kommt wieder die Gottesliebe, die Liebe zu Gott zum Tragen. Die Liebe Gottes bewahrt mich davor, mich an meinen Besitz zu klammern. Die bewahrt mich davor, in meinem Besitz, in meinem, was ich habe, was ich bin, auch vielleicht meine Ehre, was weiß ich, meinen Beruf, darin alles zu sehen, das Letzte zu sehen, das Wichtigste zu sehen. Nein, die Liebe Gottes, die in mir sein will, die in mir ausstrahlen will zu den anderen, das ist das Größte, das ist das Wichtigste. Und danach kommt alles andere. Also es ist wichtig, dass wir das neu begreifen, dass wir uns jeden Tag neu justieren lassen. Dass wir jeden Morgen aufstehen und sagen, dieser Tag, Herr, liegt vor mir, er ist von dir, für dich. Schenke, dass ich den Menschen, denen ich begegne, in rechter Weise begegne. Dass Menschen merken, dass ich von deiner Liebe angesteckt und getrieben bin. Dass deine Liebe die Triebfeder meines Seins ist. Warum sage ich das zu euch? Weil ich das mir selber immer wieder sagen muss, dass ich mich immer wieder selber daran erinnern muss, dass Gott mich immer wieder daran erinnern muss, dass er die Triebfeder meines Handelns sein will und nicht meine eigenen Ideen, Wünsche und Gelüste. Dass ich wegblicke von meinem Vorteil und doch gucke, was dem anderen auch zum Vorteil gedient. Gott hat mir Möglichkeiten geschenkt. Nutzen wir sie für ihn. Miteinander für ihn. Wir merken aber, dieses Spannungsfeld lässt sich nicht wirklich auflösen. Da leben wir drin. Das müssen wir mit uns mitnehmen, aber in der Gewissheit, dass Gott uns trägt. Ich denke, die erste Gemeinde ist schon ein großes Vorbild für uns. Weil die haben das geschafft, wirklich Gemeinschaft zu haben und zu pflegen. Und das auf einer ganz tiefen Ebene. Und es funktioniert, obwohl von außen und von innen Durcheinander und Anfeindung kam. Oder gerade vielleicht trotzdem. Ich weiß es nicht. Wir können festhalten, es gibt keine Automatismen. Es ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, die Apostel haben diese ganzen Briefe geschrieben, damit die Gemeinde Jesu Christi auf diesem Weg bleibt. Das Thema ist nirgendwo ein anderes. Es geht immer darum, dass die Gemeinde Jesu Christi auf dem Weg zu ihm bleibt, mit ihm verbunden bleibt, weil das das Größte und Wichtigste ist. Das, was mich tröstet an dieser Stelle, ist ein Vers, und damit will ich schließen. Der steht, ach, das habe ich noch gar nicht, den habe ich heute Morgen noch entdeckt, da muss ich schnell mal gucken, Moment. Ich kenne ja meine Bibel so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Jede Bibel ist anders aufgebaut. Genau, ja, hier, ich habe es gefunden. So, 1. Johannesbrief. Erster Johannesbrief, Kapitel 1. Ich will nur den Vers 9 lesen. Nochmal, alle die Bibelstellen, die ich heute Morgen angeführt habe, könnt ihr bei mir gerne nachfragen, nachlesen, nachdenken. Es begleitet einen und das ist wichtig. Aber jetzt der Vers zum Schluss. Das ist das, was mir selber, dass mir selber Mut macht. Dass mich selber nicht an mir selbst verzweifeln lässt. Dass mir die Gewissheit schenkt, dass Gott jeden Tag aufs Neue mit mir gehen will und mit mir geht. Johannes schreibt, und auch diese Briefe sind von der Liebe Gottes durchdrungen. Es geht darum, dass Johannes sagt, die Liebe ist das tragende Element. Und dieser Vers 9, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Darin zeigt sich die Liebe Gottes, dass er, wenn wir vor ihn treten, mutig vor seinen Thron, danke für das Lied, wenn wir mutig vor seinen Thron treten, dass er dann treu und gerecht ist und uns vergibt. Jeden Tag aufs Neue. Amen. Ich bete. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest, dass du uns immer wieder herausforderst durch dein Wort, dass wir in deinem Wort erfahren dürfen, was du mit uns vorhast, was du von uns willst. Schenke, dass wir immer wieder neu uns korrigieren lassen, uns zurechtbringen lassen, dass du uns neu klar machst, worum es eigentlich geht. Nämlich wir brauchen dich, deine Nähe, wir brauchen deine Liebe, die in uns dringen will und uns durchdringen will, dass wir zu Menschen werden, mit denen du was anfangen kannst. Wir danken dir, dass wir heute Morgen Gemeinschaft haben dürfen. Wir danken dir auch, dass du dein Wort heute noch an vielen anderen Orten, auch hier in Monshausen, noch weitergibst durch Menschen. Schenke, dass dein Wort ja auf fruchtbaren Boden fällt, dass hier und da was hängen bleibt, dass Menschen angesprochen und verändert werden. Wir haben hier gelesen, dass nicht wir Menschen zu dir bringen, sondern dass du die Menschen zu dir bringst. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das lass uns bedenken und festhalten. Wir danken dir für deine Nähe, für deine großartige Gnade und Barmherzigkeit, mit der du uns begegnest. Wir bitten dich, segne uns noch diesen Sonntag, segne uns die kommende Woche und führe uns am Sonntag wieder zusammen und ja, bringe du herzu. Und schenke, dass wir mit offenen Herzen und offenen Augen auf die Menschen zugehen können, die zu uns kommen. Dass sie erfahren bei uns, dass wir durchdrungen von deiner Liebe ja fähig sind aufzunehmen, fähig sind zu vergeben, fähig sind zurückzulieben, fähig sind mitzuteilen, teilen, weiterzugeben. Herr, das alles willst du uns und kannst du uns schenken. Und darum loben und preisen wir dich für deine große Güte und Barmherzigkeit. Hab Dank, dass du da bist. Heute Morgen und in Ewigkeit. Amen.